werfen, der schon mit Aufmerksamkeit bitten, bevor wir mit der Ringvorlesung beginnen. Dr. Frau von Lande, eine kleine Anmerkung bezüglich eines Workshops, eines Schaffer-Workshops.
Ja, wir wollten noch einschieben, dass sich eine Erweiterung ergeben hat. Nächste Woche spricht Simon Schärfer in der Ringvorlesung. Und vorher machen wir ein Werkstattgespräch mit ihm. Einige von Ihnen haben das schon im letzten Semester erleben können. Ich habe versucht, eine E-Mail zu verschicken und viele haben es wohl noch nicht erhalten. Ich werde diesen Versuch nochmal unternehmen. Und wenn Sie aber Interesse haben, von ihm gehört haben und die Information nicht bekommen, dann schicken Sie mir bitte eine E-Mail, damit ich Ihnen die Details zukommen lassen kann. Insbesondere werden wir ein Paper von ihm auch lesen. Das gilt als gemeinsame Diskussionsbasis. Es ist fächerübergreifend eingeladen worden und es kommt auch eine Fraktion aus Frankfurt mit Dozenten und Doktoranden. Also wir hoffen da ein offenes, größeres Gespräch führen zu können. Und das wird so bewerkstelligt, dass einzelne Kurzreferate gehalten werden, um möglichst viele Themen in die Diskussion zu werfen. Und Simon Schärfer wird darauf reagieren und als Chairperson diese Situation gestalten und leiten. Und wer ihn kennt, auf seine sehr eindringliche Art und Weise, ich denke auch, wer meint, nicht so viel Englisch verstehen zu können, wird sicherlich verstehen können und mitmachen können. Das liegt in der Natur dieser Person. Der englische Vortrag erlaubt Ihnen auch, sich darauf schon mal inhaltlich vorzubereiten. Es geht um Historical Epistemology der Aufklärungszeit. Und was Sie dann erfahren werden in dieser Mailliste, der Veranstaltungsort wird an dem Lehrstuhl von Christoph Hubig sein, in dem Konferenzraum in der Runde Turmstraße. Das müssen Sie sich nicht jetzt alles merken, aber nur damit Sie Bescheid wissen, also es ist nicht hier an dem Residenzschloss. Gut, dann können wir jetzt mit der eigentlichen heutigen Veranstaltung beginnen.
Also, wir freuen uns heute Abend, Professor Dr. Ulrich Hauff zu begrüßen, Direktor des Literarischen Archivs in Marbach.
Ja, vorneweg, wie immer, Informationen. Professor Dr. Ulrich Hauff absolvierte das Studium der Geschichte und Philosophie. Er promovierte 1977 in Marburg und habilitierte 1995 an der Humboldt-Universität in Berlin. Er war Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sowie leitender Redakteur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Seit 2004 ist er, wie gesagt, Direktor des Deutschen Literaturarchivs in Marburg und seit 2005 Mitglied im Präsidium des Goethe-Instituts. Zudem ist er Träger des Anne-Krüger-Preises des Wirtschaftskollegs in Berlin für wissenschaftliche Prosa und des Hans-Reimer-Preises der Abi-Warburg-Stiftung in Hamburg. Für sein Werk Kreis ohne Meister, Stefan Georges Nachleben, eine abgründige Geschichte, erhielt er den Preis der Leipziger Buchmesse 2010.
Wir haben noch einen weiteren Auszug aus seiner Werke. Das wäre einmal ein Historiker im 20. Jahrhundert, Marc Bloch, der unsichtbare Augenblick, Zeitkonzept in der Geschichte, dann Wilde Energien, vier Versuche zu Abi-Warburg, das geheime Deutschland und das normale Leben. Ferner hat Professor Dr. Raul zahlreiche Texte, speziell aus dem Französischen, übersetzt und ist Herausgeber diverser Texte, unter anderem von Abi Warburg, Friedrich Gundolz und Hans Deltrutz sowie vielen anderen. Bevor wir jetzt Herrn Raul das Wort übergeben, noch eine kleine Anmerkung. Der allabendliche Umtrunk. Ja, ist heute im Zoo-Café am Marktplatz. Wir bitten noch alle Ortskundigen, alle Nicht-Ortskundigen, entsprechend den Weg zu weisen. Dann übergeben wir jetzt das Zoo-Café. Ich bin leider nicht ortskundig, ich weiß es nicht. Dann übergeben wir das Wort jetzt an Herrn Rolf.
Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Frau von Xylander, für die freundliche Einladung und danke den beiden charmanten Präsentatoren für die nette Einführung. Danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Guten Abend. Wir hatten das Thema und den Titel nur so ein bisschen locker vorbesprochen. Und ich sehe, Sie haben, glaube ich, auf dem Plakat steht Nachleben und das Archiv. Ich habe hier was anderes stehen, das ist aber vollkommen unerheblich. Auf meinem Zettel steht Nachlass und Nachleben. Und dann darunter gleich, um Sie zu warnen, die unvollendeten Tatsachen des Archivs. Denn ich hoffe, Ihnen zeigen zu können, dass ausgerechnet das Archiv, von dem man ja denkt, dass es lauter vollendete Tatsachen beinhaltet, gerade dies nicht tut und auch diesen Zweck hat, dies nicht zu tun. Selbst wenn die Endlichkeit des Menschen und des menschlichen Lebens, auch des Schriftstellerlebens, des Autorlebens durch den Tod zur vollendeten Tatsache geworden ist. Seit 20 Jahren ist die kleine Welt der Philologen, Historiker und Antiquare um einen Ausdruck reicher. Vorlass. So unscheinbar wie das Wort, so interessant ist die Sache, für die es steht. Tatsächlich begrüßt der Historiker die Geburt eines Neologismus stets als freudiges Ereignis. Hinter der Vokabeldämmerung sieht er die Morgenröte des Neuen. Für gewöhnlich korrespondiert dem Neologismus ein Ausdrucksbedürfnis, dem das vorhandene Lexikon nicht genügte. Die Neuartigkeit des Phänomens ruft nach einem neuen Namen. Im vorliegenden Fall ging der Geburt eine Art Parallelaktion voraus. Ungefähr zur gleichen Zeit, anfangs der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, gaben zwei berühmte deutsche Schriftsteller ihre Privatarchive, also ihre bis dato aufgehäuften Papiere, Manuskripte, Briefe, Brouillons, an öffentliche Archive ab. Heinrich Böll lieferte ins Kölner Stadtarchiv ein und Peter Rühmkorff gab an Marbach ab. Beide vollzogen sie diesen Schritt oder Schnitt. Nicht jeder trennt sich leicht von seinen eigenen Schriften. Taten sie also nicht um Gotteslohn, sondern um ansehnliche Beträge. Für lange Zeit setzten sie gleichsam Standards für den Ertrag eines erfolgreichen Autorenlebens. Noch Jahre später konnte es einem Archivar, der in Verhandlungen mit einem Autor stand, passieren, dass er von diesem zu hören bekam, er wisse, was Peter Rühmkorff erhalten habe. Er sei aber als Dichter genauso gut, ergo auch ebenso viel wert. Wer für den Erwerb einer Sache Geld ausgibt, wünscht in der Regel, die Sache möge auch begrifflich fassbar sein. Als was aber soll man die Papiere eines Autors bezeichnen, der noch am Leben ist und nicht daran denkt, andern Tags zu sterben und die Welt um einen Nachlass zu bereichern? So kam der Begriff des Vorlasses in die Welt und mindestens zwei Protagonisten der damaligen Archivszene nehmen für sich in Anspruch, ihn unabhängig voneinander erfunden zu haben. Wikipedia, wenn Sie da nachschauen, nennt nur einen von beiden und ich vermute Selbsteintrag. Mittlerweile fest eingebürgert, ruft der Neologismus immer noch spöttisches Grinsen und mokante Bemerkungen hervor. Zu fadenscheinig ist der Versuch, sich mit einem Euphemismus an den Tatsachen des Lebens, zumal an dessen Endlichkeit, vorbeizumogeln. Wer als Archivar vom Vorlass spricht, greift über das biologische Ende des Autors hinaus und auf dessen Nachlass vor. Den lebenden Autor behandelt der Archivar als künftigen Posthumus. Kein Autor, der dies nicht bemerkte, und doch reagiert kaum einer verstimmt. Literaturgeschichtlich ist die Perspektive ja nicht unbekannt. Seit Chateaubriand und Stendhal ist die Kette der Autoren nicht abgerissen, die gleichsam von jenseits des eigenen Grabes zu schreiben unternehmen. Den Distanzierungsprofit, der sich aus dieser Position realisieren lässt, ist nicht nur epistemologischer, sondern vor allem moralischer Art. Sich selbst ins Futur ihres Gestorbenseins versetzend, machen die Autoren oder macht der Autor seine Gegenwart zur Vergangenheit. Befreit von ihr tritt er ins imaginäre Gespräch mit der Nachwelt. War die Gegenwart unfähig, ihn zu verstehen, so wird die Nachwelt klüger sein und seinen wahren Wert erkennen. In den Nachlebenden wird er die guten Leser und verständigen Gesprächspartner finden, die ihm die zeitgenössische Welt schuldig blieb. Der Gestus dieses antizipativen Schreibakts ist herrisch, die ihm zugrunde liegende Stimmung tiefe narzisstische Kränkung. Zur Strafe für ihre Dummheit soll die Gegenwart vergangen sein. Platz soll sie machen für die Menschen einer neuen Zeit, Leser mit blanken Augen und wachem Geist. Wer so denkt, schließt einen Pakt mit der Zukunft. Der Nachwelt gibt er den Kredit, den er der Gegenwart entzieht. Aus dieser Haltung heraus schreibt der späte Nietzsche. Doch der Autor des Ecce Homo treibt ein raffiniertes Spiel. Zwischen Größenwahn und Hanswurstiade schwankend, enthält sein Text eine kompliziert verschränkte Perspektive von Nachwelten und Nachleben. Ich bin, so beginnt der Autor mit einem Rätselwort, ich bin als mein Vater bereits gestorben, als meine Mutter lebe ich noch und werde alt. Der im Auftakt entwickelte Gedanke eines posthumen Nach- und Weiterlebens kehrt leitmotivisch wieder und wird ausgesponnen. Zitat: Ich bin bloß mein Vater noch einmal und gleichsam sein Fortleben nach seinem allzu frühen Tode. Im gleichen Alter, in dem Nietzsches Vater starb, mit 36 Jahren, erreichte dieser selbst den Tiefpunkt seiner physischen und psychischen Existenz und indem er ihn überwand, durch Niederlegen seiner Basler Professur und Aufnahme seines Wanderlebens, brachte er sich gleichsam ein zweites Mal auf die Welt, diesmal als Autor. Jetzt freilich, da er dies schreibt, steht er im Begriff, den nächsten Tod zu sterben, um ein weiteres, neues Leben zu beginnen, diesmal als Gott, Christus oder Dionysos. Genaueres wird man sehen. Wie der Berliner Schauspieler Kurt Bois, der in späten Tagen gern auch vor Publikum seine künftige perfekte Haltung auf dem Totenbett überprüfte, versetzt sich der Autor des Ecce Homo probeweise auf die andere Seite des Grabes. Zitat: Ich selber bin noch nicht an der Zeit. Einige werden posthum geboren. Auf das Spielfeld Zukunft setzt freilich auch der Autor, der nichts weiter tut, als seinen Nachlass einem Archiv zu vermachen, beziehungsweise seine Erben dazu befugt. Allerdings, wozu sollte einer seine Papiere in ein Archiv geben, wenn er nicht an den Erkenntnisdrang der Nachwelt glaubte, wenn er ihre Kraft zur Wiederentdeckung, ja Wiedererweckung geringschätzte? Weltliche Motive, seine Papiere archivieren zu lassen, gibt es sicherlich genug. Geld und Geltung, Fame und Fortune sind die geläufigsten. Aber der Glaube an die Wahrheitsfähigkeit der Zukunft muss hinzutreten. Immerhin liefert sich ja der Archivandus deren Kräften aus. Misstraute er als erfahrener Misanthrop der Nachwelt allzu sehr, wollte er sich ihrem Zugriff effektiv entziehen, so genügte die Anschaffung eines bescheidenen Kanonenofens. Wer sich bei Zeiten warm archiviert, setzt seine Erkennbarkeit für die Nachwelt signifikant herab. Auch wenn niemand Hoheit über die eigenen Daten beanspruchen kann, schon gar nicht in Zeiten universellen Datenverkehrs und digitaler Spurensicherung, auf absehbare Zeit bleibt der individuelle Nachlass das wichtigste Auskunftsmittel einer gewesenen intellektuellen Existenz. Wer seinen Nachlass vernichtet, entzieht sich dem Blick der Nachwelt. Wer aber von ihr erkannt und als ein Bestimmter erkannt werden will, der formt und gestaltet ihn bei Zeiten. Auf beiden Wegen kann man ehrwürdigen Traditionen folgen. Franz Kafkas Auftrag an seinen Nachlassverwalter Max Brod, all seine ungedruckten Schriften zu verbrennen, hat dieser bekanntlich nicht befolgt. Vielmehr hat Brod dafür gesorgt, dass Kafka in all seinen Manuskripten und Briefen auf die Nachwelt gekommen ist und hält damit diese bis heute in Atem und Unruhe, beschäftigt Archivare, Feuilletons, Erben, Anwälte und Gerichte. Auch Ernst Kantorowitsch hat testamentarisch verfügt, seine Notizen, Korrespondenzen und Vorlesungen zu verbrennen, und leider besaß er in seinem Nachlassverwalter und literarischen Erben, dem Medievisten Ralf Giesi, Kein Mann vom Eigensinn eines Max Brod. Kantorowitschs Nachlass ist verbrannt und die Nachwelt kann nun endlos darüber spekulieren, was die Motive für des Autors Wunsch gewesen sind, die Welt so spurlos zu verlassen. In anderen Fällen hat das Schicksal in Gestalt von diebischen Händen und gewaltsamen Zeitumständen dafür gesorgt, dass große Teile eines Nachlasses die Destination Nachwelt nicht erreicht haben. Berühmt sind Walter Benjamins Aktentasche, die auf der Flucht über die Pyrenäen verloren ging, und Georg Simmels Koffer, der in einer Berliner Straßenbahn gestohlen wurde. Diesseits der Vernichtung durch den Autor oder dessen böswillige Mitwelt bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, einen Nachlass zu formen. Selektion, Zu- und Umordnung, Eingriffe in die Chronologie, nachträgliche Streichung und Ergänzung. Historisch gesehen sind diese Praktiken und Manipulationen keine neuen Phänomene. Die Bearbeitung dessen, was in Ermangelung des Begriffs noch nicht Vorlass heißen konnte, zu einem perfekten, die Nachwelt gebührend beeindruckenden und das Bild des Autors erhöhenden Nachlass, ist so alt wie der fingierte Rückblick d'outre-tombe. Vermutlich muss man diese Perspektive, den posthumen Blick aufs eigene Werk, einnehmen, um derart antizipativ sein Archiv zu bestellen, wie dies Goethe wohl als erster konsequent getan hat. 1823 engagiert er einen jungen, Zitat, in Bibliotheks- und Archivgeschäften wohlbewanderten Mann, der seine gedruckten wie die ungedruckten Papiere, Aufzeichnungen, Tagebücher und Briefe in Ordnung bringt. Eine Ordnung, die nicht nur dem Verfasser nützt, sondern die auch, Zitat, denen Freunden, die sich meines Nachlasses annehmen möchten, zum Besten in die Hände gearbeitet ist. Interessant ist auch der Fall Victor Hugo. Schon früh brach Hugo, der die Werkbildungsstrategien Goethes aufmerksam verfolgt hatte, mit der bis dahin unter Literaten üblichen Sitte, die Manuskripte gedruckter Werke an Freunde zu verschenken und begann, sie in wasserfesten Säcken und feuerfesten Safes zu hüten. Da Hugo in späteren Tagen ein Krösus, der halb Belgisch-Kongo in Aktien besaß, als Freund der Armen gelten wollte, ließ er die Manuskripte für teures Geld auf scheinbar bescheidenste Weise binden. Und da er zudem als ein Genie der Inspiration, des perfekten ersten Wurfs erscheinen wollte, vernichtete er systematisch alle Vorstufen und Skizzen. Mit so nachhaltigem Erfolg, dass seine Verehrer, die Hugoliens, sich lange weigerten, eine Sammlung von Notizzetteln und Kritzeleien, die das Auto da Fé versehentlich überlebt hatten, als Zeugnisse von des Meisters Hand gelten zu lassen. In der Regel gehen Werkbildungsstrategien und die Arbeit am eigenen Nachlass bzw. Vorlass Hand in Hand. Martin Heidegger hat alle seine vollständig ausformulierten, von Hand geschriebenen und später ergänzten Vorlesungen in chronologischer Folge in leere Buchschuber eingestellt und diese beschriftet. Dergestalt, dass sich vor dieser Hundertschaft von Bänden die Vorstellung von œuvre complète, also einem vollständig geschlossenen und planvoll angelegten Gesamtwerk, wie von selbst einstellt. Ernst Jünger seinerseits hat an die 280 Notizbücher gefüllt und seine Manuskripte in eigens angefertigte, kostbare Behälter wie in kleine Schreine eingelegt. Vermutlich hat er im Lauf seines langen Lebens kaum eine Zeile geschrieben, die nicht dem Blick einer imaginären Nachwelt zugedacht war. Auch wenn er im Dritten Reich aus Angst vor Durchsuchungen etliche seiner schriftlichen Spuren aus den 20er Jahren gelöscht hat. Freilich konnten beide Autoren sich schon früh des lebhaften Interesses der Nachwelt an ihrer Person und ihren Werken gewiss sein. Jünger seit dem Erfolg seiner Kriegsbücher, allen voran der Stahlgewitter, Heidegger seit dem Erscheinen von Sein und Zeit 1927, 6 Jahre vor der berüchtigten Freiburger Rektoratsrede. Übrigens empfanden es auch beide Autoren als vollkommen unanstößig und als gleichsam gutes Autorenrecht, ihre eigenen Texte retrospektiv umzuschreiben und den wechselnden politischen Zeiterfordernissen anzupassen. Autobiografische und werkbiografische Upgrades, unterschlagene Liebesgeschichten und diverse politische Verstrickungen. Wen wundert es, dass beide Autoren bis heute ein bewegtes und nicht abgeschlossenes Nachleben führen? Allerdings braucht man kein Zeitgenosse der ideologischen Bürgerkriege gewesen zu sein und im Jahrhundert der Extreme gelebt zu haben, um ein bewegtes Leben in den Händen der Nachwelt zu haben. Denn dieses ist das korrekte Verb. Man führt kein Nachleben, man hat es. In diesen Tagen geht die Geschichte vom Nachlass eines Mannes durch die Zeitungen, der vor 600 Jahren geboren wurde. Dennoch bescheren die sinistren Geschäfte, die mit diesem Nachlass gemacht wurden, dem Verfasser der berühmtesten Bücher der Kunstgeschichte ein neues, unerwartetes Nachleben. Die Rede ist von Giorgio Vasari, dem Autor der Viten, dessen eigene Vita Postuma sich derzeit um ein neues Kapitel bereichert. In diesem Stück spielen gierige Erben, skrupellose Kunsthändler, prestigesüchtige russische Oligarchen und pseudonaive amerikanische Archivare die Schurkenrollen. Derartige Umtriebe in der Nachwelt, die auf Kosten des Nachlasses gehen und letztlich zu dessen Zerstreuung oder Zerstörung führen können, standen schon Wilhelm Dilthey vor Augen, als er 1889 sein bekanntes Plädoyer für literarische Archive verfasste. In drastischen Bildern stellte Dilthey seinen Lesern die Gefahren vor, die dem literarischen Erbe der Nation von privater Hand drohten. Zitat: Familien sterben aus und ihr Nachlass kommt unter den Hammer. Sie verarmen und müssen sich der raumbeengenden Makulatur entledigen. Unwürdige Familienmitglieder verschleudern, Wasser und Feuer, Staub und Mäuse zerstören. Der Begriff des Nachlasses ist juristischen Ursprungs. Doch während Zedlers Universallexikon noch in erster Linie an das Erlassen oder Fallenlassen bestimmter Ansprüche denkt, setzt sich seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts ziemlich durchgängig der moderne Sinn von Erbschaft, meist schon in seiner Spezialbedeutung als literarisches Erbe, durch. So dass Lessings Bruder Karl, als er 1784 den theologischen Nachlass und den theatralischen Nachlass des Verstorbenen herausgibt, wie selbstverständlich davon spricht, er habe die Manuskripte, Zitat, unter den nachgelassenen Handschriften meines Bruders gefunden. In den beiden letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts häufen sich die Belege des Wortgebrauchs in diesem Sinn. Nach der Jahrhundertwende taucht der Nachlass sogar häufig in Buchtiteln auf. Beispiele sind Friedrich Nicolais Leben und literarischer Nachlass, herausgegeben von Göcking, Berlin 1820, und Friedrich von Mattisons literarischer Nachlass, erschienen ebenfalls zu Berlin 1820. Dazwischen liegen die Schriften und Briefe Goethes und Friedrich Schillers, die in ihren Briefen, Texten und Titeln des Öfteren vom Nachlass oder vom literarischen Nachlass sprechen. Mit anderen Worten, der Nachlass ist als Begriff ein Kind der Sattelzeit um 1780 und enthält seine moderne, bis heute gültige Semantik als literarische Hinterlassenschaft eines Autors im Umkreis der Weimarer Klassik. Bei genauerem Hinsehen erweist sich freilich die Kompaktheit, Geschlossenheit und Dichtheit des Begriffs als Fiktion. Sie kamoufliert sowohl die individuelle Ästhetik des Nachlasses als auch seine Kontingenz und Fragilität. So wie nach Tolstois berühmtem Wort jede unglückliche Familie auf ihre Weise unglücklich ist, so hat auch jeder Nachlass seine eigene individuelle Kontur. Er ist das Resultat von Selektionen, Exklusionen und Inklusionen, an denen viele Hände beteiligt waren. Der Autor, seine Erben, Witwen, Schüler, Anwälte und Archivare. Hände, die sich vielfach nachträglich nicht mehr scheiden lassen. Selbst dort, wo die Dinge klarer zu liegen scheinen, kann die Klarheit trügerisch sein. Ernst Jünger, der in zweiter Ehe mit einer Marbacher Archivarin verheiratet war, hinterließ bei seinem Tod 1998 ein anscheinend perfekt aufgebautes und geordnetes Archiv. Die Feststellung, dass sich diese Ordnung freilich immer nur am Vorhandenen archivarisch gesprochen, am Bestand zeigt, ist eine Trivialität. Aber wer vermag schon zu sagen, was dieses Archiv nicht enthält? Wer weiß, was das Archiv Jüngers nie umfasst hat oder was es nicht mehr enthält, welche Purgationen es erfahren hat und in welcher Absicht sie geschahen? Jeder Bestand ist eine Art Arche, gebaut und beladen, um die Flut der Zeit zu überqueren. Aber nicht alle Arten von Dokumenten gingen an Bord. Viele blieben stillschweigend zurück. Und Beweise ex negativo sind bekanntlich immer schwer zu führen. Im Unterschied zum klassischen historischen Archiv, ob Staats- oder Nationalarchiv, das aus einem umfassenden, mehr oder weniger homogenen archivarischen Korpus besteht, wird das Archiv der Literatur von individuellen Bestandsbildnern konstituiert. Das Literaturarchiv erscheint als die Summe aller gesammelten Einzelnachlässe. Daher kann seine Ordnung nur die des Namens bzw. der alphabetischen Liste aller Namen sein. Sein implizites Telos, die Rekonstruktion des individuellen Lebens und Werks als Einheit. Ganz in Wilhelm Dilthey's Sinn erscheint somit die Werkbiografie oder intellektuelle Biografie als Königsdisziplin des Archivs, gleichsam als die seiner raison d'être entsprechende Idealform. Tatsächlich aber funktioniert das Archiv nicht in dieser Weise. Vielmehr unterläuft und ironisiert es die ideale Form der Biografie. Aus seinen Lücken und seinen Redundanzen, aus den Netzstrukturen, die es sichtbar werden lässt, ebenso wie aus den Vergleichen, die es möglich macht, kurz aus seinen Unter- wie Überschüssen, ergeben sich Materiallagen und Artikulationen, kurz epistemische Situationen, die die Form der Biografie unter Spannung setzen oder kurzerhand sprengen. Nicht aufgrund seiner biografischen Ordnung, sondern aus seiner kontingenten Materialität heraus gibt das Archiv zu Evidenzen Anlass, wie der Autor zu Lebzeiten und wie seine Mitwelt sie niemals entwickeln konnten. Damit sind die Voraussetzungen für ein Nachleben gegeben, wie sie eben nur das Archiv, in unserem Fall das Literaturarchiv, zu liefern imstande ist. Freilich wird das Archiv von sich aus nicht in der Lage sein, einem Autor oder Bestandsbildner zum Nachleben zu verhelfen. Dazu bedarf es stärkerer Kräfte, des Willens der Nachlebenden, des Deutungsbedarfs und der Machtlagen der Nachwelt. Diesen freilich kann das Archiv entgegenarbeiten, indem es den Autor oder vielmehr seinen Nachlass der Entropie der Welt entzieht, indem es ihn aus der sozialen und historischen Menge seiner Mitlebenden herauslöst und in die archivarische Gesamtmenge der Mitbestände versetzt, verhilft es ihm zu neuen Nachbarschaften und veränderten Kontexten, kurz zu neuen Umständen einer zweiten Geburt. Das Nachleben, Georges Didi Übermann hat es in seinem Buch über Abi Warburg notiert, ist ein unreiner Begriff, sofern überhaupt von einem Begriff die Rede sein kann. Anders als die geläufigen Begriffe der Wirkungsgeschichte wie Rezeption oder Bedeutung, ja selbst das notorisch unscharfe Konzept des Einflusses, bringt der Begriff des Nachlebens eine konstitutive Heteronomie ins Spiel. Das Nachleben entfaltet sich in einer nicht näher definierten Zeit, von der einzig gesagt ist, dass sie nach dem Tod des Autors oder historischen Subjekts stattfindet. Der Tod des Autors macht ihr Einsetzen möglich. Ob sie aber realisiert wird, ob tatsächlich ein Nachleben stattfindet, hängt von Umständen ab, über die weder der Autor zu Lebzeiten noch das Archiv, das seinen Nachlass hütet, wirksam verfügen. Das Nachleben, wofern es in Gang kommt, verläuft unkontrolliert, anarchisch und vielfach gegen den erklärten Willen des Autors und seiner Erben. Ein Ausnahmezustand, über den sich nicht verfügen lässt, eine Situation, die keinen Souverän kennt. Ein Beispiel dafür habe ich anhand des Nachlebens von Stefan George zu geben versucht. Dead babies can't look after themselves, hieß es bei Alice Cooper. Aber auch ein rein monumentalisches Konzept vom Nachleben einer historischen Person, wie es Friedrich Gundolf in seinem Buch Cäsar, Geschichte seines Ruhms von 1924 entwickelt hat. Ein Buch, das im Sinn einer Entelechie das Nachleben Cäsars noch ganz der historischen Entfaltung seiner Person zurechnet. Auch ein solches Konzept kommt nicht umhin, der Heteronomie ihren Preis zu zahlen. Liegt es doch im Begriff des Ruhms als einer mit- und nachweltlichen Kategorie, dass sie den widerstreitenden Kräften Rechnung trägt, die das Bild eines Menschen formen und umformen und den Medien, die es tragen und tradieren. Den Toten, welche die nachlebende Menschheit mit Ruhm bedeckt und deren Ruhm sie als Sage, Historie, Bild, Name oder Titel weiterträgt, ihnen gönnt sie keine Ruhe. Sie bleiben Gegenstände ihrer historischen und poetischen, ihrer politischen und polemischen Arbeit. Historie, hat jemand gesagt, ist das, womit man nicht fertig wird. Historie, so könnte man auch sagen, ist ein Synonym für Heteronomie, ein Spiel der Kräfte, das mehr als einen Autor hat. Wie grausam das Spiel sein kann, dass die Nachwelt mit dem Gedächtnis und der Hinterlassenschaft in krassen Fällen auch mit den Überresten eines Verstorbenen spielt, zeigt der Fall Mussolini. In einem gründlich recherchierten Buch ist der italienische Historiker Sergio Lusatto dem Nachleben des Duce nachgegangen. Von den brutalen Szenen auf der Mailänder Piazzale Loreto, wo der tote Mussolini neben Claretta Petacci kopfüber aufgehängt wurde, über die nächtliche Exhumierung und die Entwendung seines Leichnams, bis hinein in die politischen Schattenkämpfe und Legendenbildungen, die noch Jahrzehnte später die wenigen ehemaligen Gegner und die vielen ehemaligen Anhänger des toten Duce bewegten. Entstanden ist nach Lusattos eigenen Worten, Zitat, eine Geschichte, die empfänglich ist für die geistige, wenn nicht gar körperliche Präsenz der Toten in der Welt der Lebenden, die den weltlichen und religiösen Dynamiken der Barmherzigkeit und der Gottlosigkeit nachspürt und den kulturellen und ideologischen Zusammenhängen zwischen Momenten der Trauer und Momenten des Kampfs auf den Grund geht. Das Beispiel Mussolini zeigt aber auch, dass sich die Geschichte des Nachlebens kritisch untersuchen und rational darstellen lässt. Die Assoziation des Gespenstischen, die sich bei der Vorstellung vom Nachleben wie von selbst einstellt, hat ihren ästhetischen Reiz und ist zweifellos literarisch ausbaufähig. Analytisch gibt sie wenig her. Abby Warburg war in der Lage, seine Forschungen zum Nachleben der Antike und zu den Wanderwegen der Bilder als Gespenstergeschichten für Erwachsene zu bezeichnen. Wenn es aber an die historische Analyse ging, waren die Nebel des Metaphorischen verflogen. Das betont auch sein Exeget Didi Übermann, der den eigenen Hang zur metaphorischen Verschärfung nicht immer unterdrückt, so wenn er die Geschichte der Bilder als eine Geschichte von Phantomen und Gespenstern apostrophiert. Nachleben, schreibt Didi Übermann mit Blick auf Warburg, bedeutet für ihn nichts anderes als eine Erhöhung der Komplexität geschichtlicher Zeit, die Wahrnehmung spezifischer, nicht natürlicher Zeiten in der Welt der Kultur. Die überlebende Form im Sinne Warburgs überlebte nicht siegreich den Tod ihrer Konkurrentinnen. Sie überlebte vielmehr als Symptom und Phantom ihren eigenen Tod. Anders als im Fall des Nachlasses liegen die begriffsgeschichtlichen Ursprünge des Nachlebens, Nachlass, Nachleben, nicht im Bereich der Sattelzeit und im Umfeld der Weimarer Klassik. Der Begriff Nachleben ist jünger und entstammt der englischen Ethnologie des 19. Jahrhunderts. Der Kunsthistoriker Julius Schlosser, der ihn um 1910 aufgreift, benutzt, wie übrigens auch Warburg gelegentlich, noch das englische Original Survivals, wenn er Phänomene fortlebender Praktiken oder Formen oder Praktiken aus einer ansonsten untergegangenen Kulturschicht bezeichnet. Beide Autoren, Schlosser wie Warburg, übernehmen den Begriff von dem britischen Ethnologen Edward B. Tylor, der ihn 1865 zum ersten Mal gebraucht und folgendermaßen definiert. Survival bezeichnet, so Tylor, das Standing Over, in Klammern Superstitio, alter Bräuche inmitten einer neuen, veränderten Situation. mit dem Hinweis auf Superstitio. Superstition heißt, wie Sie wissen, im Englischen bekanntlich Aberglauben, gibt sich die polemische Intention des Begriffs zu erkennen. In einer Zeit des konsequenten Utilitarismus tritt der Ethnologe zur Ehrenrettung dessen an, was die Zivilisation der Gegenwart als nutzlos, irrig und abwegig verwarf. Was Warburg 4 Jahrzehnte später in der Erforschung der Renaissance-Kultur entdecken sollte, war Theiler erstmals bei einer Mexiko-Reise Mitte der 1850er Jahre aufgegangen. Dass nämlich die Gegenwart, wie die Übermann sagt, aus zahlreichen Vergangenheiten zusammengesetzt ist. Zeitlebens hat sich Abi Warburg als Schüler und eigenständigen Nachfolger Jakob Burckhardts begriffen. Tatsächlich lässt sich das Problem, wenn auch nicht der Begriff, des Nachlebens bis in Burckhardts Forschungen zur Kultur der Renaissance zurückverfolgen. Schon der Basler Historiker sah die Heteronomie und Brüchigkeit der Epoche, die er gleichzeitig, wie vor ihm Michelet und nach ihm Nietzsche, zum strahlenden Bild, um nicht zu sagen Mythos, verdichtete. Man versteht Burckhardts innere Zerrissenheit und die Widersprüchlichkeit seiner Behandlung der Renaissance besser, wenn man sieht, was zwischen ihm und den Individuen der Vergangenheit liegt. Es ist der Schatten Napoleons. Sowohl aus Burckhardts großer, seit Übernahme der Basler Professur immer wieder, im Abstand von 2 Jahren, gehaltener Vorlesung über die Geschichte des Revolutionszeitalters, als auch aus einer kleinen Studie, Napoleon der Erste nach den neuesten Quellen, tritt er uns entgegen. Wachsam, also Napoleon uns entgegen, wachsam registriert Burckhardt das Nachleben Napoleons in seiner Zeit, als Gegenstand von Memoiren und Historien, aber auch als Legende und Kultfigur der Massen, nicht zuletzt im aktuellen politischen Gestaltenzug des Cäsarismus. Zustimmend zitiert Burckhardt Metternichs Wort: Napoleon allein lebe und wirke in der Gegenwart, während die Völker Europas alle in der Zukunft lebten. Auch Burckhardt musste in seiner Gegenwart Napoleon immer noch als auf gespenstische Weise lebendig empfinden. Und niemand anders als die Völker Europas waren es, die ihm das Nachleben, die posthume Präsenz in der Gegenwart sicherten. Auch Warburg wusste um diese politische und polemische Komponente des Nachlebens. Die Heteronomie des Nachlebens beschränkt sich deshalb nicht nur, wie die Übermann meint, auf eine Heterochronie, eine Präsenz zeitlich älterer Formen in zeitlich jüngeren Schichten, Synonym der bekannten Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Die Vorstellung Survivals tauchten von sich aus auf, wie Phantome oder Gespenster, untote Formen oder Bilder, die sich aus eigenem Vermögen unter die Gegenwart mischen, stattet die Geschichte mit arkanen Kräften aus und verleiht ihr eine rätselhafte, essentialistische Eigenbewegung. Warburg dachte anders. Für ihn war das Wiederauftauchen von Formen und Bildern abhängig vom politisch-polemischen Zugriff der jeweiligen Gegenwart. Um abgelebte Formen und abgelegte Bilder zum Nachleben zu erwecken, bedurfte es jener speziellen Energie der Wiederbelebung, wie sie aus den Konflikten, Spannungen und Problemlagen der jeweiligen Gegenwart resultierte. Wie Burckhardts Begriff von Kultur war auch der Warburgsche polemisch und agonal. Wer ihn aus seinen politischen und sozialen Konfliktlagen löst, macht ihn zur Bühne eines Geistertheaters. Enter Ghost. Der Tod des Autors ist, mindestens der Möglichkeit nach, der Beginn seines Nachlebens. Dieses kann extrem kurz sein und mit dem Ende des Biologischen zusammenfallen, dann nämlich, wenn dieser augenblicklich in der Obskurität versinkt. Ebenso gut kann ein Nachleben sehr lang, ja virtuell unendlich sein. Man denke an Friedrich Nietzsche oder Franz Kafka. Beide haben nicht nur ein apollinisches, von guten Mächten treu bewachtes Fortleben in historisch-kritischen Editionen, Oberseminaren und gelehrten Interpretationen, sondern auch ein dunkles und geheimnisvolles, von unterschiedlichsten Mächten durchkreuztes Sein in Filmen, Romanen und Videos, in Blogs und Comics und zweifelhaften Literaturen. Sie haben ein hysterisches Nachleben in den Medien, vor den Schranken der Gerichte und in den Intrigen von Politikern und Journalisten. Sie haben ein onirisches und spektrales Nachleben in unseren Seelen, unseren Träumen. An die meisten toten Autoren erinnern sich irgendwann nur noch die Historiker und die Archivare. Einige wenige aber haben Rezeptionsgeschichten und die wenigsten ein Nachleben. Der frühen Ethnologie entstammend, die besagten Survivals, steht der Begriff des Nachlebens der Nachtseite der Geschichte und der Welt des Unheimlichen näher als der Tagseite der Rezeptionen und der historisch-kritischen Editionen. Er streift die Seite der Träume und der Wiederholungen, er folgt den Brüchen der Überlieferung, den Lügen und Legenden der Erben, den Intrigen der Nachwelt. Er steht, mit Sergio Lusato, zwischen Momenten der Trauer und Momenten des Kampfs. Kafkas Nachleben wird kein Ende haben, solange vor Gericht und in der Weltpresse um sein Erbe und seine nationale Zugehörigkeit gestritten wird. Walter Benjamins Nachleben wird weitergehen, solange die Tasche nicht wieder aufgetaucht ist, die auf der gescheiterten Flucht über die Pyrenäen verloren ging. Irgendwann einmal wird auch das Nachleben enden und der Autor stirbt seinen zweiten Tod. Danach gehört er den Philologen, den Lehrern, den Editoren. Allerdings kann auch der umgekehrte Fall eintreten und das Nachleben beginnen, bevor das biologische Leben des Autors beendet ist. Rimbaud hatte ein Nachleben zu Lebzeiten und Wolfgang Köppen ebenfalls. Im Archiv durchkreuzen sich beide Arten von Nachlassschicksalen, die Geschichten der Rezeptionen und die der Nachleben, die Taggeschichten und die Nachtgeschichten, die der gelungenen Überlieferungen und die der gescheiterten, die immer neu beginnen müssen und immer wieder abbrechen werden. Der Nachlass selbst als konstitutives Element des literarischen Archivs ist eine durchaus passive Größe und bezeichnet allenfalls die Virtualität eines Nachlebens. Das Nachleben wiederum als vitalistischer Begriff für ein individuelles Schicksal jenseits des Grabes verweist auf eine Aktivität, deren namenloses Subjekt die Nachwelt ist. Die schwache inzitative Kraft, die dem Archiv zu eigen ist, wird kaum imstande sein, ein solches posthumes Schicksal in Gang zu setzen. Das Archiv ist nur ein möglicher und eigentlich unwahrscheinlicher Ausgangspunkt des Nachlebens. Allerdings ist es der Ort, von dem aus sich die Geschichte des Nachlebens erzählen und vielleicht auch dessen Kritik entwickeln lässt. Aber das ist definitiv eine andere Geschichte. Dankeschön.
Wie immer, ja.
Ja, vielen Dank für diesen Vortrag für Ihre Germanistik und Philosophie hier. Und es ist besonders toll, dass jetzt, was von uns aus hier in Tutorien und Lehrveranstaltungen gelernt wird, also wie mit einem Werk, zum Beispiel in einem Korpus als kritische Ausgabe oder so, umgegangen wird, eigentlich als Tatsache, so viel Differenzierung zu hören und so schillernde Farben da zu sehen. Ich habe eine Frage in Richtung Computertheorie oder Computereditionen. Sie sagten, dass im Archiv das Werk ja durch seine Nachbarschaft eine neue Geburt hervorbringen kann, zu anderen Werken oder auch dann in der Verwendung. Und inwiefern hat denn da die Computertechnologie, also mit der Möglichkeit, Archivbestände digital überall zugänglich zu machen, auch noch ihre Bedeutung, wenn Sie das kurz vielleicht sagen wollen?
In dem Maße, in dem Sie Nachlässe digitalisieren und im Katalog, indem Sie sie im Katalog nachweisen, in digitaler Form, machen Sie natürlich Netzstrukturen sichtbar. Machen Sie sichtbar, dass der eine Nachlass mit dem anderen zusammenhängt, etwa über Korrespondenzen, über den Austausch von Schriften und solche Dinge. Also in dem Moment, wo Sie den Autor digital im Archiv auffindbar machen und die Fülle der Autoren im Archiv auffindbar machen, in ihren Nachlässen, entwickeln sie natürlich Netzstrukturen und kriegen sofort also ein ganz anderes Bild, also vom Nachlass, der in einer bestimmten Weise natürlich entgrenzt und neu verbunden wird, durchlässig wird und zugleich also sich mit anderen verbindet. Ist es das, was Sie meinen? Oder meinen Sie jetzt direkt also Computerphilologie? Das ist natürlich nochmal wieder ein ganz anderes Thema für sich.
Das erklärt sich eigentlich schon aus dieser Tatsache selbst, wenn es zugänglich ist. Aber ich fand den Punkt interessant, wie Sie von der Neugeburt eines Werkes sprachen durch die Nachbarschaft im Archiv. Das ist alles so örtlich, aber heutzutage gehen wir immer mehr in die Richtung vom Ort losgelöst, ja, also Netzstrukturen natürlich zu haben. Und ich habe jetzt auch eigentlich fischend gefragt. Ich war einfach nur gespannt, was Sie überhaupt dazu sagen.
Das ist natürlich ganz unterschiedlich, was für einen Typ von Archiv Sie haben. Wenn Sie ein historisches Archiv haben, also wie zum Beispiel also das, nehmen Sie irgendein Haupt- und Staatsarchiv oder nehmen Sie ein spanisches Archiv der Kolonialzeit, das können Sie komplett digitalisieren. Wir können das gar nicht. Man sagt uns natürlich immer wieder, ja, warum digitalisiert ihr nicht eure sämtlichen Papiere und stellt die ins Netz? Das ist doch viel einfacher, damit zu arbeiten. Und man kann da also auf Anhieb ran, muss nicht nach Marbach und umständlich bestellen und so weiter. Das geht deshalb nicht, weil wir ein junges Archiv sind, dessen Schwerpunkt im 20. Jahrhundert und jetzt 21. Jahrhundert liegt. Und da haben Sie natürlich auf jedem Nachlass haben Sie unendlich komplizierte Rechte. Nicht nur des Autors selbst und seiner Erben, sondern natürlich aller Korrespondenzpartner. Das heißt, Sie können das gar nicht ohne weiteres digitalisieren und ins Netz stellen. Was Sie digitalisieren können, ist der Katalog. Sie können praktisch anzeigen, was Sie haben. Sie können jedes Blatt anzeigen. Sie können auch Registen machen. Sie können klar machen, welche Briefpartner er hat. Das können Sie alles also über den Katalog anzeigen. Aber das Dokument selbst dürfen Sie in vielen Fällen nicht so ohne weiteres ins Netz stellen. Von daher bleiben eben Archive dann doch auf die Vorortbenutzung oder am Ortbenutzung angewiesen und das ermöglicht Ihnen dann eben dann doch die Entdeckung am Original und an der Masse der Originale.
Nur eine kleine Ergänzung zu dieser Frage der Räumlichkeit dieser Nachbarschaften im Archiv. Ich glaube, dieser Anspruch, sich vom Ort lösen zu können, ist sehr anspruchsvoll und klappte schon nicht, wenn es um die Übertragung von Handschriften auf Druckfassungen ging. Also wenn Hölderlin in eines seiner Gedichte, die er schon geschrieben hat, ein zweites reinschreibt und eine Zeile des Alten für das Neue verwendet, ist ja schon das nicht im Druck darstellbar. Also man fragt sich ja da schon, wie bringe ich das denn jetzt zu Papier? Und wenn dann im Archiv zum Beispiel ein Text liegt von einem Zeitschriftenprojekt, das in einem Verlag erscheinen sollte, und an den einzelnen Übersetzungen der fremdsprachigen Texte hängen oben kleine ausgerissene Zettelchen mit Büroklammern dran geheftet vom Lektor, die teilweise regelrechte Invektiven gegen die Texte, die da stehen, enthalten, dann sind das Nachbarschaften, die natürlich sehr schwer irgendwie übersetzbar in andere Parameter sind, die man wirklich eigentlich nur am Material sozusagen erfahren kann.
Ich meine, die Frage stellt sich jetzt ja wieder ganz aktuell bei dem Kafka-Ottlar-Briefwechsel. Also ein Briefwechsel, der seit 1974 wirklich vollständig und sorgfältig ediert vorliegt, der jetzt also in dem Katalog, den das Auktionshaus gemacht hat, also nochmal also transkribiert, faksimiliert, in schönen Fotografien präsentiert ist. Wozu braucht es dann noch die Originale? Es gibt doch Ablichtungen ohne Ende, es gibt Transkriptionen, es gibt wunderbare Scans und so. Und trotzdem brauchen Sie das Original, weil Sie am Original immer Dinge sehen können und weil Ihnen das Original Fragen beantwortet, die Ihnen das beste Scan nicht beantworten kann. Und wir wissen einfach nicht, welche Fragen an das Original, an die Textur, an das Material, an den Träger des Originaltexts die Forschung in 20 Jahren richten wird, die wir heute nicht geahnt haben. Also die Papieranalysen, die wir heute machen können, die Schriftanalysen, die wir heute machen können, die radiografischen und radiochemischen Untersuchungen, die wir heute machen können, waren vor 20, 30, 50 Jahren undenkbar. Und so wird es auch zu vermuten, also neue Untersuchungsverfahren geben, die eben immer wieder aufs Archiv und aufs Original rekurrieren werden. Von daher kann man nie sagen, beim gegebenen Stand der Technik, so, Schluss, jetzt aus, wir brauchen keine Originale mehr. Das ist alles, was man dazu sagen kann. Das Original ist eben insofern besser, als es eben diesen virtuellen Vorsprung hat, was seine Antwortfähigkeit angeht, vor jeder Zweitform.
Ich hätte eine Frage, ich habe eigentlich sehr viele Fragen, aber die vielleicht drängendste davon hat was mit dem Singular der Jura zu tun. Sie haben jetzt über Archive gesprochen, die vor allem Nachlässe einzelner Autoren sind, die dann aber zum Beispiel bei Ihnen landen. Und das Literaturarchiv in Marbach ist ja auch, nennt sich ja nicht Literaturarchive oder wie ein Haus in dem, oder Sammlung von Archiven, sondern nennt sich ja selbst wiederum Archiv. Und jetzt wäre natürlich spannend zu sehen, welche Fragen bezüglich gerade beispielsweise des Nachlebens hier auch gestellt werden könnten, also in die weibliche Animation oder eine Epoche oder was auch immer genau abbildet. Und das könnte dann natürlich auch auf die einzelnen Archive wiederum zurückprojiziert werden. Also ich stelle mir vor, dass es ja auch ganz unterschiedlich ist. Sie sprechen ja davon, die Autoren ihre Nachlässe gewissermaßen gestalten. Ich denke jetzt gerade beispielsweise an Andy Warhol oder sowas, der im Grunde seinen Papierkorb zum Archiv gemacht hat, also sozusagen täglich sozusagen alles, was er so hatte, so an Papierfetzen irgendwie in den Kasten geschmissen hat und dann kam der Deckel drauf, das Datum, und das sozusagen irgendwie gestapelt und dann findet man eben alles, was so durch seine Hände ging, wo man sich fragt, was hat das mit Biografie, was hat das mit irgendwie einem Autor zu tun oder wie weit spiegelt sich irgendwie eine Welt, die durch diesen Autor gewissermaßen durchzieht, also was archiviert er eigentlich, seine Zeitgenossenschaft oder seine Kreativität. Und insofern denke ich, dass doch für sozusagen auf der Ebene des Archivs, das jetzt all diese Archive zusammenführt, genau solche Identitätsfragen dann wahrscheinlich sehr entscheidend.
Ja, ich denke auch, also der Autor ist vom Nachlass her betrachtet ein ganz anderer als vom gedruckten Werk her, in jedem Falle. Also wenn Sie sich mit dem Nachlass und der Ästhetik des Nachlasses beschäftigen, kommen Sie also zu einer anderen Vorstellung vom Autor. Und es gibt eben, Warhol ist ein Beispiel mit seinen Time Capsules, von denen es ja Tausende gibt, von diesen Kartons. Hier in Frankfurt waren mal vor ein paar Jahren im Museum für moderne Kunst waren, glaube ich, mal 20 Stück oder so ausgepackt und gezeigt. Aber es gibt Tausende und es sind, also es ist ein Bruchteil, ein Viertel oder ein Fünftel ist erst wirklich mal ausgepackt und in irgendeiner Weise erfasst. Aber zum Beispiel ein anderes Beispiel, also der künstlerischen Beschäftigung, also mit dem Nachlass und mit der Ästhetik des Nachlasses ist W.G. Sebald, dessen Nachlass wir in Marbach hüten. Wenn Sie sich den Nachlass von Sebald ansehen und darin also nach dem Autor, nach Sebald oder Max, wie er genannt wurde, suchen, dann finden Sie nichts. Es ist ein absolut unpersönlicher Nachlass. Sie finden Sebald in seinem Nachlass nicht, Sie finden aber alle seine Figuren in kleinen Nachlässen, wieder wie in einer russischen Puppe. Enthält der Nachlass Sebald lauter kleine, eigenständige, von ihm gebildete Pseudonachlässe oder Kryptonachlässe. Also das ist eine interessante Erfahrung, wie also jemand das Archiv und die Ästhetik des Archivs und des Nachlasses nutzt, um selber also spurlos zu verschwinden darin. Also in der Fülle dessen, was eigentlich als die Originalspur, so, es ist wirklich, also das, er macht das, was als die authentischste Spur des Autors gilt, nämlich sein Nachlass, macht er zum Ort seiner eigenen Auslöschung und seines eigenen Verschwindens, also als ästhetisches Prinzip. Keine Antwort, ist nur ein weiteres Beispiel.
Ich wollte was zur dunklen Seite fragen, nicht der Kommunikation, sondern zur dunklen Seite des... Sorry, jetzt bin ich verfolgt. Und zwar geht es mir um die Frage, wenn Sie sagen, Sie haben Nietzsche und Kafka erwähnt, natürlich kann man nicht nach Autoren suchen als Archiv, wie Nietzsche und Kafka, die sozusagen da geeignet sein könnten, ein Nachleben hervorzubringen, muss man sozusagen. Nach solchen Leuten kann man nicht suchen, aber ist es so, dass man trotzdem als Archiv, dass Sie in Marbach Kriterien in diese Richtung entwickeln, dass Sie sagen, also da kann man eigentlich, müssten wir eigentlich nachsuchen nach Autoren, die ein solches Nachleben möglicherweise mit sich bringen können.
Das Archiv war natürlich jetzt nicht gezielt nach den Autoren, die in irgendeiner Weise polemisch zur Zeit stehen oder queer sind in, irgendwie, sondern man nimmt natürlich also auch die, die straight sind und die apollinisch sind. Also wir haben auch den Nachlass von Dolph Sternberger, der eine wichtige Figur also in der deutschen Publizistik, auch in der politischen Theoriebildung, Philosophie und so weiter, also gerade auch in der Wiederherstellung einer öffentlichen Publizistik und eines öffentlichen einer öffentlichen Meinungsbildung nach dem Krieg gewesen ist. Und der von daher also sicher interessant ist, aber als Nachlass vollkommen langweilig ist. Entschuldigung, das dürfte ich so nicht sagen. Es ist, aber er ist, sagen wir mal, er ist zu klar. Er ist zu aristotelisch. Als Archivar interessiert man sich naturgemäß, insofern identifiziert man sich dann also schon ein bisschen so mit der Klientel, naturgemäß für die, deren Nachlass also noch was von der Spannung sichtbar ist, also die auch in dem Autor vielleicht nicht zum endgültigen Austrag gekommen ist. Also wir haben den Nachlass von Pasteur und dieser Nachlass ist in sich also einfach labyrinthisch und wild und schön. Und wie man jetzt weiß, eben auch tief verschwiegen. Aber das sind keine Kriterien, nach denen man Nachlässe aufnimmt oder so. Wir haben einen Kriterienkatalog, ja, den haben wir also vor 2-3 Jahren mal formuliert, damit also, wenn unsere wichtigsten Archivare, was weiß ich, mit einem Flugzeug abstürzen, damit sofort also junge Nachfolger in die Lage versetzt werden können, also zu qualifiziert zu sagen, das ist ein Nachlass, der für uns in Frage kommt und das nicht. Denn man muss ja auch das Nein sagen, muss man ja also begründet tun. Und so gibt es also wirklich ein, sagen wir mal, zu 90-95% objektivierten Kriterienkatalog, nach dem man also Nachlässe bewerten und auch finanziell, monetär bewerten kann und eben auf ihre Marbach-Tüchtigkeit oder Archivfähigkeit hin bewerten kann. Es bleiben immer 5% irgendwie so Fingerspitzengefühl und Nase des Archivars, aber das darf mehr nicht sein.
Nach dem, was Sie bislang geschildert hatten über die Gestaltung des eigenen Nachlasses bis hin zum Vorlass, die Versuche von Autoren, Kontrolle darüber zu gewinnen, was darin eingeht, in welcher Weise, bis hin zur scheinbar vollendeten Nachlassbildung des Archivs bei Jünger, gewinnt man den Eindruck, dass der Nachlass in bestimmten Fällen eine Art Werkcharakter gewinnt, aber ein Werkcharakter, der sich nicht reproduzieren lässt, also ein Werk gewissermaßen vor gutem Werk, was es nur einmal an einer Stelle gibt. Mich würde jetzt interessieren an der Stelle, gibt es innerhalb des Archivs Versuche, ja, Kategorien zu bilden in dieser Hinsicht, also Werke zu unterscheiden, nicht nur als Werke, die im Nachlass auftauchen, sondern den Nachlass selbst als Werk zu begreifen, im Unterschied zu anderen Nachlässen, die tatsächlich auf ganz andere Weise entstanden sind, nicht diese Form der Vollendung suchen, viel kontingenter sind und gar nicht angelegt sind darauf, als Autor in den Hintergrund eines Nachlasses zu treten.
Das beginnt erst ganz allmählich, beginnt es, dass Archivare selbst darüber sprechen, dass sie ein nicht nur ein tief verschwiegenes Wissen und ein kennerschaftliches Wissen von dieser unterschiedlichen Ästhetik der Nachlässe haben, die natürlich eben auch ihrerseits teilweise eben sehr bewusst Ausdruck sehr bewussten Gestaltungswillens sind. Es gibt auch die anderen, es gibt nach wie vor die Nachlässe, die in blauen Säcken kommen oder in wüsten Umzugskartons. Aber es gibt eben diese anderen auch, diese Werkbildner, die dieses Werk in einmaliger, nicht reproduzierbarer Gestalt herstellen. Und erst ganz allmählich beginnen Archivare also einen Sinn dafür zu entwickeln. Und es wird noch lange dauern, bis es auch die Philologen tun, bis sich das zu den Philologen durchgesprochen hat, dass man im Grunde genommen keine Werkausgaben machen kann, wenn man nicht den Nachlass beschreibt. Eigentlich müsste das der Band 1 jeder Werkausgabe sein. Eine Beschreibung des Nachlasses, also in seiner internen Ordnung, in seinen Verwinkelungen, in seiner Ästhetik und soweit man erkennen kann, auch in seinen Lücken. Wir wollen jetzt gemeinsam mit Konstanz, die Universität Konstanz ist dabei, eine UP zu begründen. Ihr ehemaliger Kollege hat diesen Kampfauftrag, hat ja auch schon damit begonnen. Es gibt ja also schon ein zweites Programm, KUP, Konstanz University Press. Und wir werden uns da mit einer kleinen Programmlinie beteiligen. Das werden intellektuelle Teilbiografien aus dem Archiv sein. Also immer ein Autorname und eine Orts- oder Zeitmarke. Also zum Beispiel Norbert Elias in Afrika oder Reinhard Koselleck im Krieg. Oder das sind willkürliche Beispiele. Die aber tatsächlich aus dem Nachlass gearbeitet sind und das auch deutlich machen, was gibt exakt der Nachlass zu diesem Thema an Auskunft und wie sieht das aus? Wie ist der innere Kontur?
Meine Frage ging in eine ähnliche Richtung wie meines Vorredners und Sie haben auch indirekt schon etwas dazu gesagt. Mich interessiert, ob diese, nennen wir es mal, Eigenformung des Nachlasses als Werkbildungsstrategie, ob da sozusagen auch eine generelle Entwicklung dahin ist, dass Autoren das zunehmend machen. Als ob das auch eine zeitliche Entwicklung ist, jetzt so von Goethe hin, der seinen Archivar und Bibliothekar anstellt, bis hin zu Warhol. Also dass dieser Prozess sozusagen immer mehr Anteil nimmt an der eigenen Werkbildung. Nun haben Sie ja gesagt, es gibt immer noch die blauen Säcke, aber ist sozusagen, gibt es zunehmend mehr Autoren, zeitgenössische Autoren, die sozusagen ihren eigenen Nachlass auch mitkreieren?
Schwer als Tendenz zu beschreiben. Also ich würde sagen, anthropologisch bleibt das konstant. Also Sie haben die Messies und Sie haben die Pedanten, Sie haben die Aufheber und Sie haben die Wegwerfer. Also das bleibt anthropologisch konstant.
Aber die Frage wäre ja auch, aber, was in den Werk ist und ob Autoren eben auch darüber nachdenken.
Wir haben ja gerade also schon zwei Beispiele genannt. Warhol, Sebald, das dritte wäre Orhan Pamuk. Also mit seinem, der ja also parallel zu einem, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin nicht in Istanbul gewesen, ich habe das Ding nicht gesehen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, der zu einem Roman anschließend also nochmal so etwas wie einen Roman in der dritten Dimension, wie ein Pseudoarchiv dazu daneben baut. Das heißt, da haben Sie also schon wieder einen prominenten Autor, der also vor den Augen der Öffentlichkeit also anfängt, sowas wie eine Arbeit mit Archiv, mit Pseudo-Archiv und so weiter zu tun. Sie können es natürlich in der bildenden Kunst zurückverfolgen bis in die Spurensicherung und die Konzeptkunst der 70er Jahre. Boltanski und solche Leute, da fängt das ja, der andere Boltanski, da fängt das ja schon an. Das, was Günther Mädchen damals in der Hunter Documenta beschrieben hat, also diese ganze Gruppe, Jochen Gerz und wer da alles dazugehörte, da haben Sie ja also schon diese Kunst aus dem Archiv. Und dann kommt der große Ausstellungsmacher Harald Seemann, der das zum Prinzip macht. Und diese Geschichte, die Sie in der bildenden Kunst also seit 3 Jahrzehnten beobachten können, wandert jetzt, da gibt es dann vielleicht wirklich eine interessante Tendenz jetzt gerade, also auch rüber in die Literatur. Und es fangen also Autoren an, was Ähnliches zu bauen.
Ja, danke. Ja, Sie haben uns ja sehr anschaulich und auch sehr konsequent, so wie ich Ihren Vortrag verstanden habe, geführt zu einer Kontrastierung, die Sie mit Metaphern belegt haben, nämlich diejenige der Nachtseite des Nachlebens im Unterschied zur Tagseite des Archivs. Und meine halb in der Absicht der Vergewisserung gestellte Frage ist oder läuft darauf hinaus, ob diese Kontrastierung nicht doch sehr stark der Sichtweise aus Archivperspektive und damit verbunden einer bestimmten Auffassung von Philologie verhaftet ist, die relativierbar wäre. Und zwar mit Blick auf die klassische Tradition der Hermeneutik. Der Eindruck einer Tagseite des Archivs verbindet sich ja mit dem Eindruck einer gewissen Klarheit oder Fixiertheit oder zumindest der Option einer Fixiertheit, was die Individualität des Autors, das Erschließen seines Werkes, die Freilegung eines Sinnes, Sie sprachen von der Überzeugungskraft von Originalen und Ähnlichen, also in diese Richtung zusammenhängt. Wenn man sich an einige programmatische Äußerungen der klassischen Hermeneutiker erinnert und auch ihrer Fortführung in der Moderne, etwa der Art, wie Schleiermacher über das Ziel des Verstehens spricht, das nicht im individuellen Verstehen des Autors läge, also die klassische Deutschlehrerfrage, was uns der Autor wirklich sagen wollte, sondern nur ein Mittel sei zur Befruchtung unseres Geistes, oder wenn Dilthey sekundiert, Ziel des Verstehens sei die Wiedererschließung von Möglichkeiten, das ist also fast wörtlich, die in der realen Determination der Lebensläufe verloren gegangen ist. Und um ein letztes anzubringen, in der Rezeptionsästhetik gesagt wird, Ziel des Verstehens sei die Repotentialisierung des Werkes. Ja, also weg von der Eindeutigkeit eines unterstellten Sinns hin zur Wiedererschließung von Sinnräumen als Möglichkeiten. Und wenn man dies jetzt wiederum in den Zusammenhang bringt mit der Tag-Nacht-Metapher, in der die Nacht ja klassisch als Metapher für Möglichkeit steht, also Hegel spricht von der Nacht der Möglichkeit und dem Tag der Wirklichkeit, dann wäre, wenn man dies alles mal in Rechnung stellt, doch zu fragen, ob nicht das Archiv selber Katalysator oder Ausgangspunkt einer anderen Art des Nachlebens wird. Sozusagen einer Art des Nachlebens, in der das Konzept Leben wirklich seinen Namen wieder verdient, weil ja das Nachleben auf der Nachtseite, wie Sie deutlich gemacht haben, von vielen externen Umständen, Grabenkämpfen, Verfälschungen und so weiter abhängt. Hier aber Leben sozusagen aktiv gestaltend auftritt und weg von der Fixiertheit hin sich entwickelt auf wiedererschlossene Möglichkeiten. Also man sozusagen dieses Nachleben und nicht einzig auf der Nachtseite abbucht, sondern vielleicht differenzieren sollte oder könnte bezüglich verschiedener Arten oder Typen von Nachleben und damit verbunden natürlich auch Leben. Sehen Sie da eine Option, weiterzudenken?
Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Das, was Sie jetzt getan haben, ist ja schon tatsächlich ein Weiterdenken von Dingen, die ich ja noch etwas holzschnittartig nur ausgebreitet habe. Insofern haben Sie mich raffiniert, verfeinert. Und meine Dummheit etwas korrigiert. Ich habe vorhin gesagt, wir wollen versuchen, Teilbiografien aus dem Archiv und habe 2 Beispiele genannt. Norbert Elias in Afrika, Reinhard Koselleck im Krieg. Das sind beides Lebensstücke, die bisher nicht sichtbar waren und die man vom Archiv her sichtbar machen kann. Die Episode Afrika ist in der großen Norbert Elias Ausgabe von der Elias Stichting nicht enthalten. Und Reinhard Koselleck im Krieg ist auch irgendwie der Nukleus eines Werkes, sozusagen die treibende Kraft dieses Koselleckschen Werkes. Und auch das ist bisher also nicht sichtbar. Man kann vom Archiv her da vielleicht Dinge sichtbar machen. Insofern ergeben sich in der Tat also Möglichkeiten, der retrospektiven Lebenserhellung. Ich vermeide jetzt also die zu vitalistische Metaphorik, die sich eben nur vom Archiv her ergeben und nicht vom gedruckten Text her. Also von daher auch der Rezeptionsgeschichte, der Rezeptionsästhetik nicht zur Verfügung stehen. Diltay ist ein merkwürdiger Autor, weil er doch immer wieder auch wieder sehr stark auf die Biografie, ist dann doch wieder sehr stark auf die Biografie zusammenzieht.
So Nach- und Vorlässe formatieren ja offenkundig individuelle Autorschaft. Jetzt gibt es aber ja auch so schöne Fälle wie den des Surkamp-Konvoluts, dessen Potenzial sich ja vermutlich nicht darin erschöpft, dass man sagt oder dass man das betrachtet als die Summe individuell geprägter Teile. Und mich würde jetzt interessieren, welchen Status da die Institution in der Präsentation und Aufarbeitung solchen Materials einnimmt und ob nicht ein solches Konvolut auch unter Umständen ganz neue Forschungsfragen hervorrufen könnte.
Das ist sicher richtig. Es hat uns auch dazu geführt, also vor 3 Wochen, also ein erstes Forschungskolloquium, das natürlich also noch sehr viel mit Konjektur arbeiten musste, mit Vermutung, mit herangetragenen Hypothesen und so weiter und sich also noch nicht auf, Frau Gehring war dabei und Sie waren auch da, also das hat noch sehr viel in der Möglichkeitsform reden müssen. Aber es ging darum, also Forschungsfragen an einen Zusammenhang zu richten oder an einen Zusammenhang aus vielen Teilzusammenhängen, also als ein System mit vielen Subsystemen, Beratersystemen zum Beispiel, die in engstem Austausch stehen und die dazu führen, dass bestimmte Dinge in ganz bestimmte Programmlinien eingefügt werden oder nicht reinkommen. Denn die Ausschusskriterien herauszufinden, ist natürlich immer besonders interessant. Weil wir das Gefühl haben, man muss, auch als Archiv, müssen wir ein bisschen aus der klassischen Passivität der zur Verfügungstellung, eigentlich sind wir ja nur ein Serviceunternehmen und stellen zur Verfügung und dann kommt die Kundschaft und formuliert die Fragen. In diesem Falle, glaube ich, müssen wir ein bisschen aus dieser klassischen Rolle heraustreten und etwas mit steuernd und organisierend tätig werden, einfach um zu vermeiden, dass es nur beforscht wird als ein Superarchiv mit 1000 Autoren. Denn es ist in der Tat, also bei Surkamp und zum Beispiel die literarischen Programme von Surkamp, die Netzwerke, die da entstehen, also durch Korrespondenzen, durch Beratungssituationen, die immer die eine sehr große Rolle spielen und so weiter, die verlangen andere Forschungsfragen und auch eine andere Abbildung. Wir haben was Ähnliches übrigens beim Archiv der Forschergruppe Poetik in Hermeneutik. Auch das kann man eben nicht als ein Archiv von 30 oder 50 prominenten Gelehrten als Einzel, sondern das ist eben ein bestimmtes seinerseits, also Fragen, Begriffe, Probleme gerierendes Archiv. Als solches muss es untersucht und befragt werden. Das ist das Interessante, dass wir immer beim Einzelautor beginnen. Das ist nun mal der Anfang des literarischen Archivs, ist der Einzelautor. Aber beim Netz rauskommen. Also man kann es gar nicht verhindern. Als wir systematisch anfingen, Philosophen zu sammeln, unsystematisch läuft das seit einigen Jahrzehnten, aber systematisch läuft es seit ein paar Jahren. Auch da haben wir gesagt zunächst, das können wir nicht machen wie in der Literatur, da sammeln wir nach einem Netzprinzip. Also da sind auch die Leute in der zweiten und dritten Liga sind wichtig, weil sie halt im Netz eine wichtige Rolle spielen können. Also da sind auch die, zum Beispiel können Lektoren sehr wichtig sein, die als eigene Autoren keine Rolle gespielt haben, aber als Gesprächspartner der Autoren und als Netzpunkte enorm wichtig sein können. Also Literatur wird im Netz gesammelt und bei den Philosophen haben wir gesagt, da haben wir keine Chance, die werden wir nach dem Gipfelprinzip sammeln. Und möglichst nur die Literaturnahen, also die Hermeneuten, die Phänomenologen, Heidegger, Gadamer, Blumenberg und so. Ist mittlerweile also alles schon Makulatur. Weil auch da kommt man also sehr schnell in die Netzwerke rein, der Schülerschaften und so weiter. Also wenn Sie einmal Gadamer haben, dann nehmen Sie auch Rainer Wiehl und ich werde jetzt an Pöbeler schreiben und so. Es geht einfach, es geht weiter. Und wenn Sie Verlagsarchive übernehmen oder wenn Sie Archive von Forschungszusammenhängen wie Poetik und Hermeneutik übernehmen, dann sind Sie sowieso also einfach in einer anderen Welt und Sie würden der systemischen Intelligenz, also oder der Systemintelligenz, die da drin steckt, überhaupt nicht gerecht, wenn Sie das also nur wirklich durch individuelle Autorforschung angehen würden. Und deshalb sind wir also ganz bewusst, also mit diesem ersten Kolloquium, dem sicher also eine Reihe anderer folgen werden, nach vorne gegangen und haben interessierte Forscher eingeladen, oder auch Arbeitsgruppen eingeladen, mit uns Perspektiven zu entwickeln, also die man da durchlegen kann, ohne dass man das Ganze zerstört. Aber um das Ganze als Ganzes oder in wichtigen Teilbereichen verstehen zu können.
Ja, der Vortrag strukturierte sich um drei Begriffe, die einen vierten auch nahelegen. Der Vorlass, dann hören wir vom Nachlass und vom Nachleben. Und in diesem Aufbau stellt sich auch die Frage nach dem Vorleben und wie das Vorleben, also wie das literarische Archiv die Erzählung des Nachlebens also der Ort ist, an dem diese Erzählung stattfindet und damit auch Formen des Vorlebens für eine normative Instanz gewinnen. Und also dazu würde ich gerne mehr hören und als ich mir das vorstellte, wie diese Nachlässe dann bei Ihnen zusammenfließen und da gelagert sind und wie unterschiedlich die strukturiert sind, diese Architektur der Nachlässe, die ja jeweils ganz unterschiedlich gestaltet sind, was das für eine Institution dann auch ist, die das leisten kann, diese ganzen unterschiedlichen Formen zu erhalten, zu verstehen und zu erhalten und weiterzugeben und dass ich darin, das ist ein Literaturarchiv, das sich aber auch indem es diese Kontexte erfasst, also die Architektur, aber auch die Möglichkeiten der Erschließung dieser Literatur, dass da, also Sie sagten, die anthropologische Konstante sei diese verschiedenen Formen des Umgangs mit seinem Papier und seiner Ordnung, die man als Autor schafft, da eine Konstante, aber ein Wandel in dem Verständnis auch von Sprache, dass ein Archiv, das diese Kontexte so erfasst und dass überhaupt die Wertigkeit von Sprache so verstanden wird, dass trotz der anthropologischen Konstante sich die Aufgabe dieser Institution verändert hat.
Und genau, das wollte ich einfach.
Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, die Sie mir da stellen. Man muss zunächst mal sagen, dass viele Autoren ein sehr praktisches und intensives Verhältnis also zu ihrem Archiv haben. Es gibt aber auch Autoren, die überhaupt keins dazu haben. Also ich habe für ein Ausstellungsprojekt, was wir jetzt im Moment gerade realisieren, wo es um den Begriff des Schicksals geht, habe ich ein langes Gespräch mit Peter Sloterdijk geführt, also über Schicksal und die Geschichte dieses Begriffs und die Geschichten, die hinter diesem Wort, es ist eigentlich kein Begriff, hinter diesem Wort stecken. Und dann hat er mir seine Notizbücher gezeigt, in die er ständig schreibt. Er hat, wie viele Autoren, also einen bestimmten Typ, dem er treu bleibt. Also, Sie werden das selber kennen. Also, Sie haben entweder das kleine Moleskine oder Sie haben das große oder Sie haben noch einen anderen Typ und dabei bleiben Sie. Aber Robert Gernhardt hat immer in Brunnenhefte geschrieben. Die heißen so, weil sie von der Firma Brunnen hergestellt werden und eigentlich Schulhefte sind, und zwar im Format DIN A5. Früher hatten sie 32 Seiten, also zwei Bögen, und dann nachher gingen sie auf 48 Seiten. Und davon hat er 350 Stück ungefähr vollgeschrieben und vollgezeichnet im Laufe von 30 Jahren. Also ein ganz bestimmter Formattyp, innerhalb dessen dann also kreativ gespielt werden kann. Das ist für viele Autoren ganz wichtig. Für andere Autoren ist der Zettelkasten sozusagen das Zentrum des eigenen Archivs und der eigenen Problemgeneration und aber auch der Memorierung, der Speicherung. Das geht durchs ganze 20. Jahrhundert durch und hat seltsamerweise also nochmal einen Anstieg im letzten Jahrhundertdrittel. Also da, wo der Zettelkasten eigentlich mediengeschichtlich schon doomed ist, obsolet ist, erledigt ist durch den Aufstieg des Computers, hat er also gerade noch mal bei Autoren und Gelehrten in ganz hohe, also fast eine Apotheose erlebt. Übrigens natürlich also auch wieder verbunden mit Kunstpraxis, denken Sie an Arno Schmidt. Also das zunächst mal. Also es gibt viele Autoren, die sehr bewusst ein ganz bestimmtes Aufschreibsystem oder Aufzeichnungssystem pflegen über die Jahre weg und dem treu bleiben. Es gibt auch da wiederum die Ausnahmen, also die also ständig mit ständig neuem Material spielen. Das lässt sich dann beliebig also in das Computerzeitalter übertragen. Also es gibt Leute, die also sehr, sehr hohen Begriff also von dem eigenen angemessenen Schreib- und Aufzeichnungssystem haben. Und es gibt andere Leute, denen das also, die da völlig wild sind. Wir müssen dem Rechnung tragen, weil das natürlich also auch schon dann die Form und die Ästhetik des Nachlasses und die Möglichkeiten, die im Nachlass stecken, die Erkenntnismöglichkeiten, präfiguriert. Und wir versuchen das auch möglichst nicht zu zerstören. Also wenn wir den Nachlass von Hans Blumenberg übernehmen, dann stellen wir fest, der besteht also zu 50% aus Zettelkästen, besteht zu einem bestimmten Teil aus Vorlesungen und universitärem Material, Gutachten, und dann gibt es also noch einen Teil Korrespondenz. Und es gibt aber es gibt eine Ordnung und es gibt Verweisstrukturen innerhalb dieser Zettelkästen und der Manuskripte. Bei Blumenberg zum Beispiel ganz elaboriert, also durch Kürzel, meistens von drei Buchstaben, gibt es also ein starkes internes Verweissystem. Das dürfen Sie im Erschließungsprozess, der natürlich ein Standardprozess ist, der über alle Nachlässe wegläuft, dürfen Sie nicht zerstören. weil sie sonst also den Nachlass sofort also nicht gerade kastrieren, aber sie würden ihn um seine spezifischen Auskunftsmöglichkeiten bringen. Ich weiß nicht, bewegen wir uns so ein bisschen am Rande dessen, was Sie gefragt haben? Ich kann das nur so exemplarisch beantworten.
Das ist die Schwäche. Also Archivare sind wie Historiker, also fürchterliche Empiriker. Schwache Theoretiker.
Also ich hatte jetzt den Eindruck gewonnen, dass ich aus der Vielzahl und der Gegenüberstellung dieser unterschiedlichen Nachlässe auch ein Verständnis über Sprache und wie Sprache funktioniert, vermittelt wird. Also dass es nicht nur die Sprache der einzelnen Autoren, sondern Sprache in ihrem kulturellen und kontextgebundenen Gehalt von einer solchen Institution auch verständlich gemacht wird und auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert wird.
Das ist eine tolle Fragestellung. Also Sie können mit dem Archiv nicht nur, das Archiv ist, ich fange jetzt mal wieder bei einer anderen Seite an und pirsch mich dann vor zur Sprache. Ein Archiv hat ein sehr kluger Kollege mal gesagt, es ist ein Sortenlager des Papiers. Das schreibt gerade auch, Lothar Müller schreibt eine Geschichte des Papiers. Papier ist wahnsinnig wichtig für Archive. Und auf lange Zeit. Wir sind immer noch im Papierzeitalter und wir bleiben auch noch eine ganze Weile drin, egal was die Medientheorie sagt. Und für uns ist Papier ein ganz wichtiges Auskunftsmittel. Wir können zum Beispiel im Falle von Rudolf Borchardt, der also einen sehr hohen Qualitätsanspruch, was Papiere hatte, und immer in die besten italienischen Papiermühlen ging und sich das Papier da holte, können wir einzelne Werkphasen genau datieren mit Hilfe des Papiers. Weil Borchardt wenig Geld hatte, konnte er immer nur 100 Blattweise kaufen. Er war also nicht in der Lage, wie er es gerne getan hätte, 5.000 oder 10.000 Blatt zu kaufen. Dann hätte er also auf 3 Jahre Papier gehabt. So hatte er kleine Papiervorräte nur auf wenige Wochen. Das heißt, wir können mit Hilfe des Papiervergleichs, können wir einzelne undatierte Gedichte oder Passagen genau auf, was weiß ich, den Herbst 1923 oder irgendwie einen Augenblick datieren, weil wir wissen, zu dem Zeitpunkt hat er genau mit diesem Wasserzeichen Papier benutzt. Sie können Papiergeschichten schreiben. Sie können, und das tun Sie natürlich horizontal. Das tun Sie nicht vertikal, nicht nach Autorenbiografien, sondern quer durch. Sie können Geschichten der Aufschreibsysteme, also nach Hitler schreiben, wenn Sie sehen, dass Sie am Beginn des Jahrhunderts, also noch ganz, ganz klassische Notierverfahren haben und am Ende des Jahrhunderts Festplatten archivieren. Sie können Geschichten der Schreibsysteme, Sie können feststellen, dass also im ersten Jahrhundertdrittel die Gabelsberger Kurzschrift sehr populär war unter Gelehrten und Schriftstellern. Kann heute kein Mensch mehr lesen. Großes Problem für viele Archive. Karl Schmidt hat Gabelsberger geschrieben. Erich Kästner hat Gabelsberger geschrieben. Später gibt es die Steno-Einheitsschrift. Also Sie sehen, also und das sind Dinge, die Sie also durchs Jahrhundert, und auch bei der Sprache, Sie können zum Beispiel also quer durchs Jahrhundert, Sie können Sprachverläufe, das ist nicht nur die Lingua Tertii Imperii, die Sie verfolgen können, wie sie sich ausbreitet und wie sie noch eine Weile den Fall des Dritten Reiches überlebt, und um ihm ganz langsam nachzusterben, wie Koselleck mal so schön gesagt hat, das kommt zum Nachlassen, zum Nachleben kommt auch das Nachsterben. Sie können auch sehen, wie zum Beispiel die Sprache der Kälte, also der von Helmut Lehten beschriebenen sachlichen Kälte, wie diese Sprache, die, wie ich denke, also um ganz bestimmte Kryptobegriffe, wie zum Beispiel den Begriff der Lage kreist, die Lage, Feststellung der Lage, erkenne die Lage, Gottfried Benn, wie diese Sprache also so durch die Jahrzehnte sich hält und dann stirbt. Sie ist noch ganz lebendig nach dem Zweiten Weltkrieg, als noch überall der Nihilismus verhandelt wird, als Jünger und Heidegger Briefe. Da ist voll, da ist diese Sprache noch ganz präsent, bei Heidegger etwas natürlich ganz anders angereichert noch. Das sind Geschichten, also von Sprachverläufen, die Sie anhand eines Archivs schreiben können, wie Sie die also für einen einzelnen Autor nie schreiben könnten. Und Sie kommen auch, glaube ich, also nur dahin, also wenn Sie quer wild durchs Archiv lesen, also sich an die Genres halten, nicht an die Schulen halten, und auch nicht daran halten, was weiß ich, das ist literarisches Schreiben, das ist nicht mehr literarisches Schreiben. Muss ich Ihnen nicht sagen, in Amerika interessiert das keinen Menschen. Also ob das jetzt Benjamin ist oder Rilke oder Hannah Arendt, das wird ja alles in schönem Nebeneinander und Durcheinander gelesen. Das ist wunderbar. In Deutschland funktioniert das immer noch. Nein, das ist Philosophie. Stopp, aus. Ne? Das ist eine andere Sprache. Hier habt ihr keinen Zutritt und so. Also diese Sprachgrenzen, die kann man transzendieren und kann sie gerade vom Archiv aus sehr schön transzendieren und kann eben sehen, also wie viel Literatur und wie viel Dichtung in Heidegger drinsteckt, also wenn er mitten zwischen den Dichtern liegt. Denn es hat ja also schon gute Heidegger-Bücher gelesen, die ihn vollkommen missverstanden haben als Dichter, wie George Steiner.
Ja, wenn nun keine Fragen mehr sind, dann eben, wie gesagt, zum Umzug. Können jederzeit weitere Fragen gestellt werden. Und ansonsten bedanken wir uns ganz herzlich. Danke, Herr Professor.